Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Ein sehr herzliches Willkommen. Kennen Sie das? Sie sind in der Welt unterwegs, Italien, Kanada, Georgien, wo auch immer. Und Sie stehen irgendwo an einem schönen, schönen Ort und denken, boah, ist das schön hier. Hier möchte ich eigentlich gern mal leben. Und das denkt man in der Regel so und dann denkt man in der Regel als nächstes Jahr hier leben. Das geht ja nicht, weil A, B, C, D, es gibt ja immer Gründe und so wegen A, B, C oder D sitzt man dann am Ende wieder daheim in Düsseldorf, Kiel, Castrop-Rauxel oder eben wie ich hier in Berlin. Aber ich habe da jemanden. Liebe Anja, hallo.
Hallo, grüß dich. So ging es mir auch immer.
Ja, sehr schön, dass du heute bei uns bist. Anja Medau ist mein Plus Eins heute und ich kann stolz verkünden, du hast es schon angedeutet, du bist da anders. Du bist an deinem Traum dran. Was stimmt nicht mit dir? Werden wir alles klären? Du hast in deinem Leben sehr viele, boah, ist das schön hier, Momente an unterschiedlichen Orten am Meer gehabt. Was waren das zum Beispiel für Orte?
Och, das waren natürlich viele Orte. Also ich war so schon als Kind sehr viel am Meer mit meinen Eltern auf den Kanarischen Inseln und in Italien und an solchen Orten in Portugal. Ich war dann auch am Meer viel in Kalifornien, so zu Sprachschulzeiten. Ich war immer viel am Meer. Ich habe schon immer das Meer toll gefunden. Ich habe mir immer gewünscht, Mensch, ich muss eigentlich mehr wo wohnen, wo das Meer ist. Und ich war ja auch sehr viele Jahre in Berlin und das hat auch die ganze Zeit nicht so richtig geklappt.
Mit dir und der Stadt ohne dem Meer. Aber was fasziniert dich denn eigentlich am Meer so sehr?
Ach, das geht mir wahrscheinlich wie anderen Leuten auch. Es hat einfach diese Wahnsinnsweite. Du hast diesen großartigen Blick. Du kannst trotzdem spüren, dass es eine irre Kraft hat, weil jeder, der schon mal von einer Welle deppert wurde, der hat gemerkt, das ist dann doch alles sehr viel stärker als ich und wenn ich hier einen Fehler begehe, dann bin ich auch zu lange unter Wasser und das könnte dann mein letztes Stündlein gewesen sein. Ja, einfach sehr kraftvolles Gefühl, dieses Meer.
Mhm. Ja. Und du hast dich für die Nähe zum Meer entschieden. Wir sind uns genau einmal im Leben begegnet auf einer Party in Berlin vor ein paar Jahren. Und ich war wirklich fasziniert davon, dass du damals gesagt hast, ich mache das bald. Ich lasse hier die Stadt hinter mir. Ich packe meine Sachen. Ich ziehe ans Meer. Dein Ziel war damals Südafrika. Und ich würde heute, ein paar Jahre später, gerne ein wenig ausführlicher mit dir darüber sprechen, wie es ist, den persönlichen Traum im Ausland leben zu wollen, das auch durchzuziehen, obwohl es ja wirklich, wie angedeutet, immer einfacher ist, eigentlich zu sagen, ja, geht nicht, wegen ABCD. Und wir werden heute gemeinsam noch mit dem Philosophen Martin Ebeling versuchen zu klären, was es bedeutet, im Leben anzukommen. Sehr schön, dass du heute hier bist bei Plus Eins, Anja.
Danke dir.
Es kann gut sein, dass Sie Anja Medau schon mal so oder so begegnet sind. Anja, du bist Journalistin, Moderatorin, Sprecherin, hast viel auch für das Radio, besonders in Berlin, gemacht. Wie viele Jahre warst du hier in Berlin ungefähr tätig?
Oh, ich habe gewohnt, ich glaube 22 Jahre in Berlin und ich war eigentlich auch die ganze Zeit bei verschiedensten Radiosendern unterwegs, manchmal auch ein bisschen fernsehmäßig und ja, 22 Jahre.
Mhm. Heute machst du auch Marketing, Markenkommunikation und du könntest vielen Menschen auch tatsächlich als Model begegnet sein, als Fotomodel und in Werbeclips und das machst du schon länger immer wieder. Wolltest du schon früh Model werden oder hat sich das irgendwie ergeben?
Ach, das, als ich so 18 war, klar, fand ich das mal ganz spannend, diese ganze Welt. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt in Franken und da gibt es kein mediales Leben so richtig, also jedenfalls nicht in meiner Jugend. Und da fand ich das natürlich wahnsinnig spannend. Das war dann damals, als MTV gerade so aufkam und man die große, weite Welt durchs Musikfernsehen sehen konnte. Und klar, die ersten großen Supermodels auf der Welt existiert haben, Claudia Schiffer und Co. Und klar, fand ich das toll und wollte das auch irgendwie machen, aber wie man sowas anstellt, habe ich nicht so richtig Ahnung gehabt. Und am Ende ist es dann doch über einen Freund passiert, auch in Amerika, der mich einfach zu solchen Agenturen geschleppt hat.
Der hat gesagt, ja. Anja, komm mal mit, das machen wir jetzt. So?
Ja, ich habe dem schon davon erzählt. Der war auch selber mal als Fotomodell unterwegs, wohl in Deutschland, meinte, ist doch super, du bist jetzt hier, wir machen jetzt ein paar Fotos und ich weiß, wo du hingehen musst. Und so ist es dann irgendwie gekommen.
So ist es eben dann, du machst es also ja schon seit Jahren weiter, immer noch, ne? Immer wieder mal. So, jetzt nicht hauptberuflich, da hast du dich nicht für entschieden oder?
Nee, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, das nicht hauptberuflich weiterzumachen. Ich habe dann tatsächlich auch Journalismus studiert in Berlin und eben angefangen beim Radio und auch beim Fernsehen und alle möglichen Sachen zu arbeiten und das als meinen Hauptberuf auszuerkören. Aber nichtsdestotrotz habe ich nebenbei viel Werbung, aber auch mehr Werbespots gemacht, manchmal auch in kleinen Serien mal was gespielt. Also alles, was eher mit der Kamera zu tun hat, mit der Filmkamera, nicht so sehr mit der Fotokamera. Aber Fotos sind auch immer mal wieder dabei. Genau.
Und also wir befinden uns ja jetzt im Radio, aber da muss ich den Leuten vielleicht auch mal helfen. Die ist wahrscheinlich schon an. Man kann schon einfach wirklich ganz, ich sag fast objektiv sagen, dass du besonders attraktiv bist. Das Kompliment würde ich dir gerne machen. Also sehr schön, sehr ausstrahlungsstark auch. Und es gibt ja auch wirklich viele große Marken, die sich in der Werbung so oder so mit dir geschmückt haben. Wie ist denn das, wenn man tatsächlich augenscheinlich überdurchschnittlich deutlich attraktiv ist? Lebt sich das dann gut oder ist das auch eine Herausforderung?
Also danke erstmal für das Kompliment. Ich finde das jetzt von mir, also für mich alleine nicht so, kann ich jetzt gar nicht so fühlen, weil ich sehe mich ja jeden Tag im Spiegel und ich sehe da auch immer rein und finde Sachen jetzt nicht so toll oder wundere mich manchmal. Und du bist ja auch nicht für jeden attraktiv oder schön. Da müsste man sich jetzt fragen, was bedeutet jetzt Schönheit? Ich glaube jetzt nicht, dass jeder mich attraktiv findet oder jeder mich schön findet.
Naja, ich verstehe schon, dass du das relativierst. Das kann ich sozusagen aus deiner Perspektive auch gut verstehen. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass das offensichtlich was ist, was dich auch sehr ausmacht. Und das etwas ist, mit dem du in die Welt reingehst. Und da Leuten, der scheinbar auch auf eine gewisse Weise sehr gefällst.
Also bei mir ist es dadurch, dass ich doch schon so lange diese ganzen werblichen auch Modeljobs mache, habe ich so eine bisschen Distanz zu außen und innen. Anders würde ich das, glaube ich, auch gar nicht so richtig aushalten, weil man, wenn man in diesem Geschäft mit der Attraktivität arbeitet, dann muss man auch eine Menge Ablehnung ertragen können, weil dein Äußeres, was Leute vielleicht attraktiv finden, ein Produkt wird und du ganz viel auf Castings gehen musst oder dich bewirbst und so. Und das klappt ja auch die meiste Zeit eigentlich nicht. Und ich für meinen Teil musste das vielleicht so ein bisschen absplitten von dem, wer bin ich wirklich? Was sind die Dinge, die ich an mir gut finde und wofür sollen mich Leute mögen? Von dem, wie sehe ich aus? Weil manchmal kauft mich einer und manchmal kauft er mich nicht. Und mein Äußeres sozusagen, meine Hülle, ja, wenn ich die verkaufe für Geld sozusagen, für ein Werbespot, für ein Fotoshooting, für ein Produkt, wo ich dann die Mama oder die Frau bin, die dieses Auto fährt. Sonst könnte ich ganz schwer damit leben. Ja, also man muss da mit einer Menge Ablehnung klarkommen und macht es mein Leben leichter, dass ich anscheinend attraktiv bin, ich weiß es nicht. Nee, manchmal macht es das Leben auch durchaus schwer. Also auch im anderweitigen Berufsleben hat es nicht immer nur Vorteile, muss ich sagen.
Ja, weil man da so Projektionsfläche wird dann auch?
Ja,
oder?
Völlig, total. Ja, also diese Erfahrung mache ich leider sehr viel, dass ich eine super Projektionsfläche für alles Mögliche bin von anderen Leuten. Für Unsicherheiten, die sie vielleicht in sich selber tragen oder Neid oder Kampfgeist oder alles Mögliche. So Sachen, die nicht für mich sehr schön sind. Ja.
Kriegen wir mal die Kurve zu dem Thema deines Aufbruchs. Und da gibt es eigentlich die Verbindung, dass du nämlich bei einem Fotoshooting warst in Kapstadt. Das war, glaube ich, 2007. Und da hast du dir, glaube ich, in diesem Jahr vorgenommen, hier möchte ich hinziehen. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment oder irgendeinen Ort, der wirklich jetzt auslösend war für diese Entscheidung?
Einen bestimmten Ort in Kapstadt meinst du jetzt? Mhm. Nee, das war eher das Gesamtpaket, weil ich habe dann dort einen Werbespot gedreht für einen Saft. Und war da ja eigentlich nur ein paar Tage. Und da ich auch noch Geburtstag zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich ein bisschen verlängert und habe gesagt, ich bleibe eine Woche hier. Und dann habe ich ja festgestellt, eine Woche reicht hier gar nicht. Es gibt dort so wahnsinnig tolle Natur. Es gibt so unglaublich viel, was man sich angucken kann. Die Stadt ist spannend. Durch den Werbespot habe ich gemerkt, ach, die drehen ja hier wahnsinnig viel Werbung. Auch Deutsche oder ganz Europa, wenn es in Europa Winter ist. Und habe für mich dann auch da schon die Chance gesehen, Mensch, vielleicht ist das einer dieser wenigen Orte, wo ich mit meinem Deutsch und mit meiner Erfahrung im Medienbusiness und auch teilweise in der Filmproduktion schaffen könnte, beruflich irgendwas zu machen. Mhm. Also es gibt auch wahnsinnig viele Fotografen, Fotomodelle, Make-up-Artists und so weiter, die alle in der Produktion von Werbespots beteiligt sind, die Teile des Jahres in Kapstadt verbringen, weil sie dort wirklich arbeiten können. Und so habe ich mir das auch erhofft, ja.
Und du hast dann später in Südafrika eine Anwältin beauftragt, die sich für ein Arbeitsvisum für dich eingesetzt hat. Das braucht man ja, um da leben und arbeiten zu dürfen. Und es ist halt überhaupt gar nicht klar, dass man das dann auch so kriegt. Aber irgendwann, vor etwa 6, 7 Jahren, hast du dann auf einmal erfahren, das klappt. Du hast dein Visum erhalten. Weißt du noch, was dir da durch den Kopf gegangen ist?
Ja, man muss dazu sagen, also das habe ich mal so aus so einer Art Laune heraus bei einer weiteren Reise. Ich bin dann ja sehr häufig nach Stadt wieder zurückgefahren und so. Habe ich dann mal dieses Arbeitsvisum beantragt und habe erfahren von der Anwältin, dass meine Skills irgendwie dazu da, also gut genug sind, dass ich mich für ein bestimmtes Visum bewerben kann. Das nannte sich Exceptional Skills Visum. Und das haben wir dann gemacht und ich musste das in Deutschland einreichen, weil mir bestimmte Unterlagen gefehlt haben. Und da wurde mir schon gesagt, Mann, die sind da total streng, die weisen alle Leute ab. Und so haben sie mich auch abgewiesen. Ich habe, glaube ich, 3 Tage nach Einreichen sofort die Ablehnung gekriegt mit einem riesen Stempel in meinem Pass, denied, und es war schrecklich. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, also was ist jetzt? Was kann doch nicht sein, dass das jetzt alles ist? Ihr habt so viel Geld bezahlt und so viele Unterlagen und jetzt denied. Ja gut, dann gehen wir in Berufung, hat sie gesagt. Ich war inzwischen ja wieder in Deutschland und die Berufung und irgendwie ich da ja am Warten und Monate später rufe ich mal wieder an, sage, ja, was ist mit der Berufung? Ja, das kann jetzt noch Jahre dauern. Da habe ich gedacht, ich glaube, ich spinne. Also 2 Jahre ging ins Land, ich habe das Ganze schon wieder völlig vergessen, bin mal wieder nach Kapstadt gefahren und habe das Ganze einer anderen Anwältin gegeben, weil ich einfach mal wissen wollte, was jetzt hier mit meinem Visum eigentlich ist. Und siehe da, wie auch immer sie das geschafft hat, 3 Monate später, ich war wieder in Berlin, lag da plötzlich diese E-Mail auf meinem Tisch, dieser Brief sozusagen, wo sie geschrieben hat, guck mal hier, dein Visum ist jetzt da. Und ja, das war natürlich unglaublich und ich habe mich riesig gefreut und dann hat wirklich eine Menge Glück mitgespielt, weil ich parallel auch noch einen Anruf bekommen habe von einer Jobvermittlerin, die viele Deutsche dort Jobs vermittelt, die gesagt hat, Mensch, du hast jetzt dein Arbeitsvisum, ich habe hier einen Job, der könnte was für dich sein, und zwar für eine Safari-Firma, die von einem deutschen Menschen betrieben wird. Und so kamen plötzlich 2 Dinge auf einmal zusammen.
Also hast du wirklich enormes Glück gehabt, dass das beides zusammenkam, gleichzeitig auch mit dem Job. Aber wie war das, als du hier losgegangen bist? Bist du da einfach nur fröhlich aufgebrochen oder hast du da ambivalente Gefühle gehabt?
Also das war komisch, weil am Anfang habe ich mich nur gefreut und dachte, es ist endlich soweit, weil ich schon sehr lange in Berlin sehr unglücklich war, wie viele Menschen diese Hassliebe mit Berlin haben. Und irgendwie auch durch mein berufliches Leben bin ich immer wieder in Berlin wieder gelandet und wieder geblieben und wieder und wieder und wieder. Und ich dachte so, Wahnsinn, jetzt echt endlich geht's los. Und das war ja auch alles, musste sehr schnell gehen. Ich habe dann meine Wohnung erstmal untervermietet. Ich habe eine große Abschiedsparty gemacht mit all meinen Freunden. Und alle haben sich so gefreut für mich, weil die wussten, dass ich das da so liebe. Und ich dachte immer, das gibt's doch nicht. Ich muss doch auch ein bisschen traurig sein. Ich war hier 22 Jahre und jetzt irgendwie kam das gar nicht. Ich war einfach nur happy, 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 happy. Und dann hat es mich aber plötzlich total ermittelt, als ich in Dubai oder wo das war, im Zwischenstopp am Flughafen war am nächsten Tag. Und da auf einmal weiß ich auch nicht, was da los war. Da ist es dann alles so durchgesickert, dass jetzt echt was Neues anfängt und ich mich darauf auch total freue. Aber irgendwie
hat sich kurz umgehauen, so klingt das.
Hat mich kurz umgehauen, ja. Kullerten mir die Tränen runter und ich dachte so an alles, was auch hinter mir jetzt liegt, auch wenn man ja dann sehr gerne einfach nach vorne guckt, aber Freunde, die man ja auch zurücklässt und
Ja, für viele sind das ja alles Gründe, dann nicht zu fahren, aber du hast es trotzdem durchgezogen. Das ist ja schon auch was Besonderes.
Ja, vielleicht, ja. Ich habe es gemacht jedenfalls, ja. Genau.
Anja, als du in Südafrika in Kapstadt angekommen bist, da bist du erstmal in so einen kleinen Nebenort gezogen, weil diese Safari-Firma, für die du gearbeitet hast, die war da halt angesiedelt. Was war das für eine Landung in Kapstadt oder in Somerset West, so heißt es?
Ja, Somerset West heißt dieser Ort. Ja, ich habe mich ja gefreut auf Kapstadt und wusste nicht ganz, wo Somerset West ist. Ich wusste es eine Dreiviertelstunde außerhalb und habe mir da erstmal ein Gasthaus gesucht, wo ich unterkommen kann, bei einem sehr netten Herrn. Und habe dann einen Tag, bevor mein erster Arbeitstag war, bin ich da angekommen und bin dann da mal so mit darunter gewandert, wo wohl am nächsten Tag meine Arbeitsstelle ist. Und ich war da schon so ein bisschen entsetzt, weil ich fand es wahnsinnig hässlich. Ich fand auch diese, sagen wir mal, wenn man es so nennen will, Innenstadt, oder es gibt da gar keine richtige Innenstadt, so eine Art, ja, so eine Hauptstraße in Somerset West. Also ich fand es alles unglaublich gruselig. Da gibt es, wenn dann nur eine große Shopping Mall. Es gibt kein Dorfzentrum oder Stadtzentrum, so wie man es in Europa kennt, mit einem kleinen Marktplatz oder also irgendwas, wo Menschen vielleicht auch in einem Café sitzen. Nein, nichts. Es war alles leer. Es war ziemlich hässlich. Und eigentlich habe ich erst mal gedacht, was mache ich denn jetzt hier? Oi, das kann ja mal was werden.
Aber in so einer Situation hängt es ja total vom professionellen Umfeld ab, wie man da irgendwie in den Kontakt kommt, oder? Also ich meine, ist ja generell, wenn man jetzt nicht mehr unbedingt in Uni- oder Ausbildungssituation ist, wo viele kontaktfreudige Leute durch die Gegend rennen, ist ja mit mittlerem Alter schwer, irgendwie so zu connecten. Wie ist es dir gelungen, in einem Ort, wo es dann auch noch wenige Plätze dafür gab, das zu tun?
Das war in Somerset West tatsächlich gar nicht so einfach. In diesem Ort sind die meisten Leute sprechen auch Afrikaans, also kein Englisch. Afrikaans ist so die Sprache dieser holländischen Einwanderer, die sich in Südafrika ausgebildet hat. Und man kommt da sehr schwer in die Kreise rein, gerade von Afrikaans sprechenden Afrikanern. Und ich habe dann, ich glaube, 9 Monate in Somerset West gewohnt, habe ein sehr schönes kleines Cottage gefunden, aber so richtig Anschluss in diesem Ort habe ich nicht gefunden. Meine Freunde wohnten nach wie vor in Kapstadt, da bin ich jedes Wochenende hingefahren.
Die gab es da aber schon, die gab es sozusagen aus der Vergangenheit, da hattest du Anschluss auch.
Genau, und ich bin dann auch nach Kapstadt gezogen, ja, relativ nah an die Autobahn, dass ich da schnell immer zu meinem Arbeitsort kommen konnte, aber das war für mich dann die bessere Lösung, weil ich einfach mehr schon Freunde aus den Reisezeiten vorher hatte und man in Kapstadt einfacher andere Leute kennenlernen kann.
Und dann machen wir mal einen großen Sprung. Du hast mir mal erzählt, dass es dann so etwas wie eine der schönsten Zeiten deines Lebens gab. Da gab es viel Wandel vorher, Job ging flöten unerwarteterweise und du bist nochmal umgezogen und bist an den Sunset Beach gezogen. Den habe ich mir gestern nochmal aus Spaß im Internet angeguckt. Es hat mich aus den Socken gehauen. Es ist ja wirklich wunderschön. Es ist natürlich auch eine besondere Gegend. So sieht Südafrika jetzt nicht durchgängig aus. Es ist eine totale reiche Villengegend mit einem wunderschönen Strand. Wie war dein Leben dort, dass es dich so erfüllt hat? Was hat dich da so erfüllt?
Ja, das war natürlich, also da sind einfach ein paar schöne, sehr glückliche Zusammenhänge zusammengekommen oder Umstände zusammengekommen, weil ich gerne nach Sunset Beach wollte. Da kann man kitesurfen, ich kitesurfe und dort sind so die großen, weiten Strände, die direkt am Meer sind und rübergucken auf den Tafelberg. Und ja, es ist eine Gegend, wo eigentlich nur Villen stehen, da gibt es wenig Mietwohnungen, aber ich hatte das große Glück, eine zu finden bei einem befreundeten Deutschen, der ein Gasthaus hat. Da durfte ich eine Weile als langfristiger Mieter in einem der Apartments wohnen und dieses Apartment war wirklich 80 Schritte vom Meer entfernt, also wirklich, ich habe es gezählt einmal, 80 Schritte und das Wasser hat meine Zehen berührt und ich konnte jeden Tag kitesurfen gehen, wann immer ich wollte. Ich bin abends nach der Arbeit einfach an diesen Strand und da nochmal entlang gegangen. Meine Nachbarn hatten einen kleinen Hund, mit dem bin ich dann immer an diesem Strand entlang gelaufen und ich habe überdies auch noch einen ganz großartigen neuen Job gefunden und der war auch noch der beste Job meines Lebens. Insofern hatte ich da wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit.
Bei dir ist dann Folgendes passiert. Also dieser Job war nur eine Schwangerschaftsvertretung. Dann gab es berufliche Umorientierung. Alles nicht so einfach, wenn man auch auf einen gewissen Schnitt kommen will. Ne? Also so Euro in der Rentenkasse vielleicht auch gewöhnt ist und nicht Rand. Und on top of that kam dann sozusagen auch noch Corona. Und dann hat es dich sozusagen einmal einmal von der Landkarte hoch auf die Kanarischen Inseln gewischt. Da bist du dann einfach geblieben, als es da dann die Möglichkeit gab, den Corona-Winter zu überleben, sage ich mal, durchzustehen.
Ja, da hatte ich auch wieder ein bisschen Glück. Also ja, ich musste sehr, wirklich sehr traurigerweise wegen Corona, dann habe ich mich entschieden. Ich hatte wieder einen neuen Job gefunden. Das war ein deutsches Startup, wo man komplett remote arbeiten kann. Bin zurück nach Südafrika und dann kam direkt, nachdem ich wieder da war, Corona. Und zwar richtig heftig und konntest gar nicht dein Haus verlassen, gar nichts. Und es gab auch keine Flüge aus dem Land raus. Niemand wusste, ob es vielleicht Bürgerkrieg gibt und die Gewalt sich sehr stark zunehmen würde. Ich hatte einen neuen Job und wollte den auch nicht riskieren und bin dann mit so einem Rückholflug erstmal zurück nach Deutschland. Und aus diesem erstmal wurde ganz schön lange. Und ja, ich hatte dann Ende letzten Jahres wieder so einen Werbespot auf den Kanaren und habe mich entschieden, ach, bleibe ich doch einfach gleich hier. Ich habe eh keinen festen Wohnsitz mehr, bin ich eben hier. Und habe dann bis Mai diesen Jahres Gott sei Dank keinen Lockdown erlebt und konnte dort zumindest relativ frei herumlaufen.
Mhm. Ja. Also das steht ja jetzt ein bisschen auch wieder bevor, dass der Winter wirklich ein sehr, sehr besonderer und belastender wird. Und ich stelle mir diese Stimmung auf so Kanarischen Inseln total surreal vor. Wenn man dann so als Digital
Nomad,
genau, als digitaler Nomade dann da irgendwie so überwintert, ist das natürlich großartig, das zu machen in der Urlaubsgegend im Atlantik. Und gleichzeitig aber ist es so ein bisschen so eine Stimmung, so Sangria und Apokalypse. Ist das nicht merkwürdig, da irgendwie monatelang zu warten, dass irgendwie die Welt wieder normal wird?
Ja, meine Welt war ja eh nicht mehr normal, weil ich war ja schon nicht mehr in Südafrika. Ich wusste auch nicht, ob ich da jemals wieder hinkomme.
Warst du da nicht total lost dann in dem Moment irgendwie?
Ja, teilweise, ja, schon auch. Ja, und auch, du bist dann da, du bist natürlich froh, dass du dich besser mehr bewegen kannst und draußen sein kannst und ich auch wieder das Meer vor der Nase habe und wieder kitesurfen konnte. Es ist besser, als in Deutschland eingesperrt zu sein und auf Jobsuche, was ich dann auch wieder sein muss. Aber klar, wieder ständig neue Leute kennenlernen, wieder schauen, finde ich jemanden. Die Leute kommen und gehen ständig. Es wird auch anstrengend irgendwann mal. Und dieser Punkt ankommen war dann schon auch irgendwie mal notwendig, wieder zu sehen, wo bin ich denn jetzt? Weil mein Zuhause war dann wirklich Kapstadt und das wurde mir dann so weggerissen durch das Corona. Der Job, der Remote-Job, den ich angenommen hatte für dieses Startup, da wurde ich aus der Probezeit nicht übernommen und es war wieder die Frage, wo geht's mit mir jetzt?
Natürlich alles neu. Hin. Anja Medau zu Gast hier heute bei Plus Eins. Und Anja, bei uns geht es jetzt ums Ankommen im Leben. Wir holen uns dafür Verstärkung für diese Frage zum Leben, die wir hier ja jede Woche für Woche besprechen.
Plus eins. Die Antwort.
Verstärkung von jemandem, der ebenfalls mal hier zu Gast war, der Philosoph und Coach Martin Eveling. Hallo Martin, schön dich zu hören.
Ja, hallo Utz, schön euch zu hören.
Martin, es geht ums Ankommen im Leben. Das ist so ein Riesenbegriff, der stolpert einem aus jedem dritten Ratgeber irgendwie entgegen. Ist dir klar, was mit diesem Ankommen gemeint ist?
Ja, ich habe einen Verdacht zumindest. Also ich weiß, was damit nicht gemeint ist, für mich zumindest. Ich höre das auch viel von Menschen, mit denen ich arbeite. Und es sind, glaube ich, verschiedene Sachen gemeint. Einerseits ist gemeint, ist die Welt ein Ort, in der ich meinen Platz finden kann? Und was anderes, was gemeint ist, ist, bin ich selber in der Lage, mir in meinem Sein ein Zuhause zu schaffen? Kann ich selber in mir einen Ort schaffen, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, in meinem Geist mich wirklich zu Hause fühle, in meinem Körper mich wirklich zu Hause fühle?
Finde ich eine tolle Antwort, wenn ich auch was sagen darf.
Ja, bitte.
Ja, genau, weil mein Leben zum Beispiel ist ja sehr bewegt und ich frage mich dann auch manchmal, gibt es ein Ankommen? Aber genau, was du gerade gesagt hast, ist die einzige Form anzukommen, weil das Leben ist ständige Veränderung und man kann nur ankommen, indem man annimmt, dass sich Dinge verändern, bei sich ankommt und bei Dingen, die für einen selbst sich gut anfühlen, ein Glück machen, richtig sich anfühlen, sich zu Hause vielleicht anfühlen.
Ich denke auch, dass Ankommen auf keinen Fall Stillstand bedeuten sollte. wenn wir tot sind, dann gibt es Stillstand. Solange wir am Leben sind, gibt es Bewegung, gibt es Veränderung. Also es ist die Frage, bin ich mit mir selber auf die richtige Art und Weise unterwegs? Mhm. Und stimmt der Weg? Bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs? Also ich glaube, das Ankommen ist viel eher etwas noch, stimmt meine Ausrichtung im Leben? Ankommen im Sinne, bewege ich mich in die richtige Richtung.
Ihr seid beide auf sehr hohem Niveau unterwegs. Könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen konkreter machen? Was kann denn dazugehören?
Für mich gehört ganz klar das Thema Selbstmitgefühl zu einem großen Teil dazu. Kann ich für mich selber einen Geist, eine Haltung kultivieren, die es mir erlaubt, mit mir selber zu sein? So dass ich quasi Gastgeber für mich selber bin, für meine Gefühle, für meine Gedanken. Und ein wohlwollender Gastgeber bin und nicht fremd im eigenen Haus.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, wenn man diesen Sinn entdeckt hat, dann kann man immer noch suchend sein, aber man hat schon sozusagen ein Ankommensgefühl, nur weil man sozusagen auf der richtigen Autobahn ist.
Ich glaube, man versucht dann nicht mehr, sondern man versucht, etwas zu erreichen. Und das Ankommen besteht darin, dass das die richtige Aktivität für mich ist. Das richtige Ziel, auf das ich zusteuere.
Und was ist, wenn man das Gefühl hat, nicht angekommen zu sein oder da einfach nicht in so eine Verbindung mit sich zu kommen? Martin, was würdest du da in dem Moment vielleicht auch raten?
Man muss für sich das Richtige, wir sind alle Fische im Wasser und wir müssen das richtige Wasser für uns finden. Das heißt, wenn ich in einer Umgebung bin, in einer sozialen Umgebung, in einer beruflichen Umgebung, die sich für mich nicht wie das richtige Wasser anfühlt, dann muss ich weitersuchen, muss ich gucken, wo fühlt es sich besser an, wo bin ich mehr mit den Dingen wirklich im Einklang.
Dann halten wir das mal so fest. Und ich halte vor allem fest, dass das fand ich einfach die schönste Aussage, dass dieses Ankommen ganz viel mit Bewegung zu tun hat eigentlich.
Definitiv, definitiv.
Dann sage ich vielen Dank an den Philosophen Martin Ebeling zu Gast hier bei Plus Eins. Beziehungsweise heute warst du der Experte. Komm doch mal bald wieder. Du fährst jetzt weg länger. Komm doch mal wieder, wenn du wieder da bist.
Und sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
Okay. Ankommen. Einfach wieder ankommen.
Ein Leben lang.
Alles Gute für dich. Vielen Dank. Ja.
Danke euch. Tschüss.
Tschüss.
Der Familienmoment.
Die letzten 8 Jahre habe ich in Potsdam gelebt, wo ich 0 Familienmomente hatte, einfach weil ich da keine Familie habe. In diesem Sommer habe ich aber einen gemeinsamen Urlaub mit 2 meiner Kölner Cousinen gemacht. Wir haben eine Ferienwohnung gebucht in Schleswig-Holstein, ganz in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, also wo wir alle unsere Wurzeln haben auch. Und das war für mich ein ganz intensiver Familienmoment, weil ich meine Cousinen nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen konnte und ihnen noch ein ganzes Stück näher gekommen bin. Da saßen wir am Küchentisch und die beiden hatten einige der UNICEF-Kalender ihrer Mama dabei. Die haben so ein bisschen mehr Platz und da hat ihre Mama immer so ein paar Sachen reingeschrieben, so was an dem Tag passiert ist oder wer zu Besuch kommt. Da haben sie so ein bisschen draus vorgelesen und wir haben uns alle an ihre Mutter und meine Tante erinnert in dem Moment. Und das war total schön, weil ich hatte meine Tante extrem gern und habe ganz toll mit ihr sprechen können. Und in dem Urlaub ist mir in ganz vielen Situationen aufgefallen, wie sehr sie ihrer Mutter ähneln. Wie warmherzig sie sind und wie sehr sie sich für andere Menschen interessieren und wie sehr sie sich um andere Menschen kümmern auch. Und das war einfach super schön.
Anja Medau ist mein Plus Eins heute hier bei Deutschlandfunk Kultur. Anja, so nicht ganz klar ist, woher du uns zugeschaltet bist heute per Telefon. Das haben wir bis jetzt, glaube ich, nicht richtig aufgelöst. Ich darf vielleicht mal sagen, oder sag du es doch mal, wo bist du gerade?
Ich habe mir, weil ich irgendwann wieder eine Location brauchte, wo ich mich niederlassen kann, wo ich nicht in einem Hotel wohne und so mein Leben so ein bisschen auszusortieren, wo soll es jetzt lang gehen, wo ich nicht mehr in Südafrika sein konnte, mich am Bayerischen Meer niedergelassen. Das ist der Chiemsee, kurz vor Salzburg, also südlich von München, wirklich eine halbe Stunde nach Salzburg.
Hast du deutsches Meer gegoogelt und dann hast du den Chiemsee gefunden oder wie war das?
Nee, den kannte ich schon von früher, ja. Meine Eltern hier viel Urlaub gemacht haben und das auch sehr, sehr schön, naturmäßig sehr, sehr schön hier ist. Und ich habe ja gelernt aus meiner Zeit in Südafrika, ich brauche eine Menge Natur. Ich brauche natürlich auch Freunde und die richtigen Menschen und auch einen Job. Aber Natur ist für mich nach 22 Jahren Berlin einfach wahnsinnig wichtig geworden. Und Klar habe ich auch zwischendurch überlegt, gehst du wieder nach Berlin, hat da ein paar Jobangebote, aber ich habe mich ganz explizit dafür entschieden, doch das Ziel im Auge zu behalten, wie der Martin auch so schön gesagt hat. Mich doch wieder an einen unbekannten Ort zu setzen und mir hier wieder was aufzubauen, was ich hoffentlich schaffen werde.
Aber ist das jetzt baust du gerade dein Luxus-Nomadenzelt auf und dann ist am Ende Kapstadt angesagt oder wie kann ich das verstehen? Ist am Chiemsee erstmal Schluss?
Muss ich noch entscheiden. Da bin ich noch nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall 2 Monate nach Südafrika gehen, Mitte Januar bis Mitte März. Ich kann von dort aus meinen jetzigen Job machen. Das habe ich mit meinen Chefs ausgemacht. Und eigentlich ist mein Endziel schon, dass ich von Südafrika aus arbeiten kann und vielleicht halbe in Deutschland und in Afrika sein kann. Ich bin da schon noch interessiert, die Top-Lösung zu finden. Mhm. Doch, da bin ich auf jeden Fall noch dabei. Ja.
Und hast du eine Zwischenbilanz? Ich meine, das klingt echt nach tollen Erlebnissen, das klingt nach viel Weltsehen, viele Menschen kennenlernen, aber es klingt auch wahnsinnig entbehrungsreich, manchmal sicherlich auch einsam. Was ist deine Bilanz? Lohnt sich das?
Das hoffe ich. Ich bin ja noch nicht am Ende. man muss auch viel zurücklassen und viel allein sein oft und auf der Reise. Und ich habe das Gefühl, die Reise hat noch nicht das Endziel gefunden.
Okay, aber wir haben ja bei Martin auch gelernt, wir bleiben idealerweise auch weiter in Bewegung.
Ja, genau.
Aber in einer idealen Welt, wenn wir dich von Plus Eins hier in 3 Jahren anrufen, wo erreichen wir dich? Was machst du dann?
In einer idealen Welt, wenn ich jetzt so mein persönliches Vision Board da zeichnen darf, dann sitze ich in 3 Jahren auf jeden Fall an einem Strand, das könnte auch Portugal sein, aber auch Südafrika, und werde an meinem eigenen Podcast Magazin zum Thema Ozean, Meeresschutz und Meereslifestyle arbeiten, und ich werde es geschafft haben, Sponsoren zu finden, die wirklich möglich machen, dass das mein eigenes Business, von dem ich auch leben kann, ist, weil dann kann ich meine Leidenschaft für die Meere und meinen eigentlichen Beruf wirklich voll und ganz zusammenbringen.
Das klingt auch sehr clever, weil das dich dann völlig unabhängig macht von jedem Ort. Hauptsache, die Wellen rauschen. Also Anja, ich drücke dir die Daumen, dass es dazu kommt. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Alles Gute für dich.
Danke.
Anja Meder war das hier, Journalistin, Moderatorin, Fotomodell und vieles mehr. Sie haben es gehört, vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier.